wurde gebeten, zum Thema nicht ischämische Kardiomyopathie zu sprechen und vor allem hier zum Thema primäre und sekundäre Myokarderkrankungen. Warum? Weil die Magnetresonanz, und die Frau Professor Maschapa hat es auch erzählt, eine Methodik ist, die es erlaubt, in den Herzmuskel hineinzuschauen. Und das ist ganz wesentlich, das hatten wir bis jetzt noch bei keiner Methode, bei keiner nicht invasiven und auch nicht invasiven Methode, dass wir die Möglichkeit hatten, in den Herzmuskel hineinzuschauen. Wenn Sie Kenntnisse in der Echokardiographie haben und sich jetzt diese zwei Echobilder hier anschauen und wenn ich Sie fragen würde, welches Herz wollen Sie lieber haben, das linke oder rechte, dann hoffe ich, dass Sie sagen, weder das eine noch das andere. Weil es handelt sich hier um pathologische Funktionsmuster. Auf der linken Seite ein hypertrophierter linker Ventrikel, der an sich eine gute systolische Funktion hat, aber eine hochgradig diastolische Funktionseinschränkung hat, und auf der rechten Seite eine hochgradig systolische Funktionsstörung. Das kann natürlich heißen, dass ich auf der linken Seite bei dem hypertrophierten Ventrikel eine normale Linkshypertrophie habe, aufgrund einer Hypertonie oder auch eine hypertrophe Kardiomyopathie oder auch eine Amyloidose oder andere Speicherkrankheiten des linken Ventrikels habe. Und auf der rechten Seite kann es natürlich eine ischämische Kardiomyopathie sein, es kann aber auch eine dilatative Kardiomyopathie sein oder andere Erkrankungen. Und aus diesem Grund ist es halt also immer wichtig, dass man die Ursache herausfindet und feststellt, was hier die Ursache sein kann. Die Ursachenfindung ist immer wichtig. Das Thema nicht-invasive Kardiomyopathie, was ist es? Herzmuskelerkrankungen, wie es so schön heißt, dass der Herzmuskel das primäre Erkrankungsbild ist, bei dem der Herzmuskel strukturell und funktionell verändert ist, ohne dass jetzt eine koronare Herzerkrankung vorliegt, ohne dass eine Hypertonie vorliegt oder Klappenerkrankungen oder kongenitale Vizien. Und hier ist es genau wichtig, dass genau diese Erkrankungsbilder abgeklärt werden können, um auch hinsichtlich einer Risikostratifizierung und Therapie bis hin zur ICD und CRT-Implantation durchgeführt werden können. Welche Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir solche Herzen sehen? Punkt 1, die Funktion. Handelt es sich um eine Linksfunktionsstörung oder Rechtsfunktionsstörung? Ist es systolische oder diastolische Funktionsstörung? Ist es eine strukturelle myokardiale Erkrankung? Kommt es zu einer Dilatation oder Hypertrophie? Was ist die Ursache dieser nicht ischämischen Kardiomyopathie? Prognose und Diagnose. Und welche Faktoren oder welche Hilfsmittel können uns helfen? Natürlich die Echokardiographie als Bedside-Methode, um einmal die Funktion feststellen zu können, aber dann schon in weiterer Folge die Herz-MR, die auch die Funktion feststellen kann durch ein volumetrisches Verfahren, durch Bestimmung der endsystolischen und enddiastolischen Volumina und der Schlagvolumina, aber auch natürlich mit der Möglichkeit, in den Herzmuskel hineinzuschauen durch Perfusion und durch Verwendung von Gadolinium-DTPA zur Beurteilung des Fibrose-Charakters. Dieses Bild, das ich Ihnen jetzt zeige, kommt von einem 37-Jährigen. Ich schaue, dass es sich bewegt, ja, und Sie werden feststellen, dass dieses Herz nicht gesund ist. Ein 37-Jähriger, der zu uns transferiert worden ist mit der Diagnose Myokarditis. Und Sie wissen ja, die Magnetresonanz ist die Methode der Wahl zur Diagnostik der Myokarditis. Aber dieser Patient, wenn Sie sehen, hat eine höchstgradig reduzierte Linksventrikelfunktion mit beidseitigen Pleuraergüssen. Und die Magnetresonanz ist eben die Methode der Wahl, um in den Herzmuskel hineinzuschauen. Und wenn Sie sich das LED-Gadolinium-Aufnahme anschauen, dann sehen Sie, dass hier posterolateral keine Myokarditis vorliegt, sondern eine transmurale Narbe vorliegt. Und dieser 37-Jährige hat einen Myokardinfarkt in diesem Bereich. Und in der Angiographie hat sich herausgestellt, dass der eine schwere Dreigefäßerkrankung hat mit 37 Jahren und beides operiert worden ist. Ja. Also Sie sehen, gerade, und wir sehen das im Alltag, es kommt ein junger Patient mit einem thorakalen Schmerz, hat vielleicht eine geringe Troponin-D-Auslenkung. Man sagt, naja, er hat einen viralen Infekt durchgegangen, es könnte eine Virusinfektion sein, eine Myokarditis. Seitdem die Magnetresonanz etabliert ist in der Diagnostik, haben wir natürlich mehr Zuweisungen in Fragestellung Myokarditis, aber wir finden auch viel mehr. Und gerade in diesem Fall ist es halt wichtig, dass man das eben herausfindet und die richtige Therapie für diese Patienten dann einleiten kann. Der Vorteil der Magnetresonanz mit der Verwendung des Gadolinium-DTPA ist natürlich, dass Sie hier Fibrose-Areale, Nekrose-Areale oder auch Inflammationsareale im Herzmuskel anfärben können. Und bei des nicht ischämischen Kardiomyopathien gibt es ganz spezifische Muster, die wir eben sehen. Auf der linken Seite die ischämischen Bilder, wie Professor Maschabauer schon gezeigt hat, ein sogenannter subendokardialer Infarkt links oben und ein transmuraler Infarkt links unten. Auf der anderen Seite sehen Sie die nicht ischämischen Kardiomyopathien mit zum Beispiel typisches Muster der dilatativen Kardiomyopathie mit einem Mid-Wall-Strie. Das heißt, es ist hier fibröses Material in der Mitte des Septums und deswegen wird hier Kontrastmittel eher hier gespeichert. Die hypertrophe Kardiomyopathie hat ein bestimmtes Signalmuster, genauso wie die Sarkoidose oder die anderen Speicherkrankheiten wie Fabry oder auch die Amyloidose, wie ich Ihnen dann später zeigen möchte. Wie schauen diese Bilder dann de facto in Natura aus? Sie sehen hier zum Beispiel in das zweite Bild in der Mitte dieser Ring eine dilatative Kardiomyopathie. Sie sehen aber hier auch Amyloidose, hypertrophe Kardiomyopathie, Sie sehen eine Myokarditis mit Myoperikarditis und auch ein Herztumor. Das kann man heutzutage mit der Magnetresonanz sehr gut feststellen und natürlich viel deutlicher im Vergleich zur Echokardiographie, die aber nach wie vor die erste Wahl ist als Bedside-Methode. Eine interessante Studie hier aus dem Jahr 2014 hat gezeigt, durch die Verwendung des Kontrastmittels kann ich Fibroseareale feststellen, intramyokardial, und sollte sowas vorliegen bei Patienten mit nicht ischämischer Kardiomyopathie, also mit dem Ausschluss der koronaren Herzerkrankung, hat das massiven Einfluss auf die Prognose. Sollte ein Patient solche Fibroseareale haben, dann hat er eine schlechtere Prognose im Vergleich zu jemandem, der eine normale Funktion hat. Und das hat sich also hier deutlich gezeigt und das zeigt sich auch in allen Subgruppen, sei es Sarkoidose, Myokarditis, auch bei der Ischämie, wie wir gesehen haben, etc. Als erstes möchte ich Ihnen zeigen, sozusagen die dilatative Kardiomyopathie, die ja diagnostiziert oder charakterisiert ist als Ausschluss der koronaren Herzerkrankung. Und hier findet man hier oben in den ersten zwei Zeilen typische Herz-MR-Zeichen der dilatativen Kardiomyopathie. Hier haben Sie keine subendokardiale Narbe wie unten bei einem Myokardinfarkt und keine transmurale Narbe wie beim Myokardinfarkt, sondern Sie haben oben, wie vorher schon gezeigt, eine Mid-Wall-Strie, einen kleinen weißen dünnen Faden, der hier in der Muskulatur im Interventrikularseptum vorhanden ist. Wir wissen alle, dass natürlich die Patienten, die eine dilatative, oder der Großteil der Patienten, die eine dilatative Kardiomyopathie erlangen, zuerst unbehandelte Hypertoniker waren mit einer hypertrophen Kardiomyopathie und anschließend mit der Geflügeldilatation dann zum systolischen Pumpversagen gekommen sind. Und wenn so eine Mid-Wall-Strie vorhanden ist und man sieht sie bei doch einigen Patienten, dann hat das auch eine prognostische Aussage. Sie sehen es auch hier, sollte hier bei dieser Studie, wie hier vorgestellt, die Mid-Wall-Strie größer sein als 25% der gesamten Dicke des Septums, dann hat es einen signifikanten Einfluss auf ein zukünftiges Auftreten einer Rhythmusstörung. Zur hypertrophen Kardiomyopathie ist eine familiäre hypertrophe Kardiomyopathie, die autosomal dominant vererbt sind und kann zur asymmetrischen Verdickung des linken Ventrikels ohne Dilatation führen. Die Prävalenz sehen Sie hier aufgelistet mit 0,2 und es kommt zur Strukturveränderung des Betamyosins und des Alpha-Tropomyosins. Symptome, wie wir alle wissen, sind Herzinsuffizienz, Synkope, Rhythmusstörung und in der MR schaut also das so aus. Sie sehen hier eine eher mitventrikulär gelegene Hypertrophie, die also hier auch obstruiert. Die kann man also hier in der Funktion leicht feststellen und im Late Gadolinium Enhancement auf der rechten Seite als Tafel C gezeigt, sehen Sie typisch so vereinzelte fibröse Stränge, die also hier im Gesamtbereich des hypertrophen linken Ventrikels hier deutlich vorhanden ist. Im Vergleich dazu in der Mitte eine Amyloidose und auf der linken Seite ein Fabry-Patient. Und auch Non-Compaction-Syndrom ist natürlich eine Diagnostik, die man eher im Echo feststellen kann und natürlich viel einfacher feststellen kann im Echo. Seltene kongenitale Erkrankung, der linksventrikuläre Apex erscheint schwammig, es kann aber auch den rechten Ventrikel betreffen und diese Erkrankung, das Non-Compaction-Syndrom, ist auch mit neuromuskulären Erkrankungen assoziiert und führt zu Herzinsuffizienz, Arrhythmie und Thromboembolie und die Magnetresonanz kann also hier durch vermehrte Darstellung oder verbesserte Darstellung der Trabekel im Apex und in der Lateralwand hier hilfreich sein, zusätzlich zur Echokardiographie. Also wenn man echokardiografisch eine gute Schallqualität hat, dann reicht das meistens auch. Hier ein Beispiel eines Non-Compaction-Syndroms mit den verschiedenen, wie der Pfeil anzeigt, die verschiedenen oder vermehrten Trabekel im Apex-Bereich. Die kardiale Sarkoidose, an die sollte immer gedacht werden, wenn ein Patient bereits eine pulmonale Sarkoidose hat. An sich ist die kardiale Beteiligung der Sarkoidose schwierig, aber sie führt zu Arrhythmien, zur Herzinsuffizienz und auch zum plötzlichen Herztod. Aber es kann wichtig sein hier, dass man auch die kardiale, auf alle Fälle kardiale Beteiligung hier diagnostizieren kann. Ganz kurz, die Prävalenz ist hier zwischen 2 und 10%, am höchsten in Japan. Und die Patienten haben hier also Zeichen der Herzinsuffizienz. Und es tritt vor allem bei jüngeren Patienten, eigentlich Patientinnen auf, die also primär mit einer AV-Blockierung dann auffällig werden. Ja. Das ist ein EKG einer 48-jährigen Patientin mit einem totalen AV-Block, die also aufgefallen ist mit dieser Rhythmusstörung und die Magnetresonanz. Und hier das Late-Gadolinium hat also hier gezeigt, das Vorliegen einer kardialen Sarkoidose. Bei der Patientin war eine pulmonale Sarkoidose schon eben bekannt. Wie Sie sehen hier die Gadolinium-Anfärbung in beiden Schnitten, kurze Achse und lange Achse. Und auch hier weiß man, hat es eine prognostische Aussage, hat jemand ein Late-Gadolinium-Enhancement im Rahmen der Sarkoidose, hat eine schlechtere Prognose als jemand, der kein Enhancement hat. Hier bei einer Studie, die 2013 publiziert worden ist, die gezeigt hat, dass Patienten, die einen Defibrillator eingebaut haben und vorher eine Magnetresonanz hatten mit vermehrten Late-Gadolinium-Enhancement, deutlich mehr Schockabgaben hatten als Patienten ohne Late-Gadolinium-Enhancement. Das ist die Kurve dazu, die so eine deutliche schlechtere Prognose für bei Patienten mit vorliegender kardialen Sarkoidose zeigt. Eine wesentliche Hauptzuweisung für die Magnetresonanz ist die Myokarditis, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Man hat also hier zwei Möglichkeiten in der Magnetresonanz, das zu diagnostizieren. Wenn eine Entzündung des Herzmuskels stattfindet und jeder von Ihnen hat schon eine Myokarditis gehabt im Rahmen einer Begleitmyokarditis eines grippalen oder viralen Infektes, dann kommt es zuerst einmal zu einer myokardialen Ödembildung. Sie sehen das auf der linken Seite mit einer sogenannten T2-Gewebe. gleichgewichteten Sequenz können Sie die Wasseransammlung, die Ödembildung im Herzmuskel feststellen. Und auf der rechten Seite sehen Sie das Late Gadolinium Enhancement. Warum? Weil eben dieser Bereich ödematös ist, weil dort Myokardzellen auch zugrunde gehen, kommt es hier zum Enhancement im Myokard. Und wenn Sie sich das linke Bild noch einmal anschauen, Ödembildung heißt natürlich Schwellung. Der Herzmuskel ist geschwollen, ja, der schwillt auch wirklich an, ja, der wird wirklich dicker. Und dann kann es natürlich sein, und das haben wir schon öfters auch bei uns auf der Klinik gesehen, dass junge Patienten, die eine Myokarditis haben, plötzlich eine Angina pectoris Symptomatik entwickeln mit SD-Hebungen im EKG, ja, wo sie schon glauben, der hat einen Myokardinfarkt. Das ist aber im Rahmen eines Vasospasmus zu sehen aufgrund des geschwollenen Myokards. Ja, da gibt's, haben wir auch dann festgestellt und auch diagnostiziert mittels Coronar-CT, wo die intramyokardialen Gefäße, Coronargefäße, ganz eingeengt werden durch dieses angeschwollene Myokard. Und das schaut also dann auch so hier aus, so wie wenn irgendwie Kalkspritzer im Herzmuskel vorhanden sind. Das ist ein typisches Zeichen einer Myokarditis. Das sind intramyokardiale, intramural gelegene Spots von Gadolinium Enhancement. Die kardiale Amyloidose ist eine heterogene Gruppe unheilbarer Multisystemerkrankungen, dadurch gekennzeichnet, dass Amyloidfibrillen abgelagert werden, und die häufigste Form der Amyloidose ist die AL-Amyloidose, und da werden also Immunglobulin-Leichtketten abgelagert, und auch hier kommt es zur Ablagerung natürlich im Myokard, aber auch in anderen Organen, und es führt zu Rhythmusstörung und Herzinsuffizienz. Und hier kommt es primär zu einer Verdickung des Herzmuskels, zu einer diastolischen Funktionsstörung, aber auch systolischen. Sie sehen das auf diesen Bildern hier links. Hier oben auf der rechten Seite, der Herzmuskel ist verdickt, diastolische Funktionsstörung. Wenn Sie genau schauen, in der Perfusion links unten, aber aufgrund der Lichtqualität wahrscheinlich hier nicht so eindeutig zu sehen, der Bereich, der Amyloid eingelagert ist, das ist die untere Hälfte des Myokards. Sie sehen hier, wie von dem Signalverhalten hier das viel heller ist, wird auch schlechter durchblutet. Deswegen haben Sie auch ein dunkleres Signal hier in der Perfusion. Morbus Fabry ist eine seltene Erkrankung. Ja. Die exakte Diagnose erfolgt durch die Messung der Aktivität des Enzyms Alpha-Galactosidase A im Blut. Und Morbus Fabry betrifft nicht nur das Herz, sondern vorwiegend Haut, Niere und Augen. Und auch die Augenärzte und Hautärzte diagnostizieren das primär, nicht die Kardiologen. Aber wenn ein Patient hier so eine Fabry-Erkrankung hat, ist es auch wichtig, hier anzuschauen, inwieweit hier ein Fabry vorliegen kann. Sie sehen hier unten ein typisches Beispiel für einen Fabry-Patienten mit einem erhöhten Gadolinium-DDPA-Update in der Lateralwand. Und auch das ist natürlich diagnostisch. Ein 18-jähriger Patient mit einer Palpitation hier, das ist eine ventrikuläre Tachykardie, Linksschenkelblockartig, kommt also aus dem rechten Herzen heraus, typisch bei Patienten, die eine sogenannte arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie haben, passiert meistens bei körperlicher Betätigkeit, Sport, auch beim Fußball, wo junge Leute plötzlich umfallen und versterben. Und sie zählen auch natürlich als einige der Hauptursachen für den plötzlichen Herztod. Unter 35, hier in Rot gehalten, neben der hypertrophen Kardiomyopathie und Koronaranomalien und anderen Rhythmusstörungen, die arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie. Sie ist nicht häufiger, aber man muss trotzdem auch daran denken, aber trotzdem häufiger als Fabry. Und die Diagnose der ARVT ist eine Vergrößerung des rechten Ventrikels, der eine Ventrikelfunktionseinschränkung hat und typischerweise Dyskinesien aufweist in der Systole und Mikroaneurysmen hat und eine fettige Infiltration der rechtsventrikulären freien Wand hat. Zusammenfassend möchte ich noch dieses Tier hier zeigen. Das ist eine tabellarische Aufgliederung, es ist schlecht zu sehen. Was der Vorteil der Magnetresonanz hier ist in der Diagnostik der verschiedenen Erkrankungen, sei es hypertrophe Kardiomyopathie, Amyloidose, Fabry, ARVT, Myokarditis, Takotsubo etc., dass also hier vor allem dass die Verwendung des Kontrastmittels Gadolinium-DTPA und die Ablagerung des Kontrastmittels im Herzmuskel diagnostisch ist für die verschiedenen Erkrankungen und dadurch sehr hilfreich sein kann, zusammen natürlich mit anderen nicht invasiven bildgebenden Methoden, die also hier auch erwähnt werden müssen. Und zusammenfassend, jede nicht ischämische Kardiomyopathie muss natürlich abgeklärt werden. Habe ich in der Echokardiographie eine Pumpfunktionsstörung, wie eingangs erwähnt, dann muss ich fragen, warum hat der Patient das? Was ist die Ursache dafür? Und die Ursachenkenntnis ist natürlich auch wesentlich für die Therapieentscheidung, wie man mit dem Patienten weiter tut und ihn behandelt. Und sicherlich die kardiale Magnetresonanz ist Goldstandard in der Beurteilung der myokardialen Erkrankung durch auch Verwendung des LED-Gadolinium-Enhancements. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.